Sechsmal Tschechien, die dritte Staffel. Sechs neue Folgen, sechs neue Themen. Ein Podcast der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International. Das tschechische Gesundheitssystem genießt in der Bevölkerung grundsätzlich ein hohes Vertrauen. Medizinische Leistungen sind breit zugänglich, die Versorgung gilt als leistungsfähig und im internationalen Vergleich als kosteneffizient. Gleichzeitig wächst der Reformdruck, nicht zuletzt durch den demografischen Wandel, aber auch durch Personalmangel und steigende Kosten. Hören Sie die vierte Folge der dritten Staffel von Sechsmal Tschechien, vorbereitet von Markéta Kachlíková und Ivo Vacík. Die allgemeine Verfügbarkeit sei das prägendste Merkmal des tschechischen Gesundheitssystems, sagt Tomáš Cikrt. Der Experte ist Chefredakteur des Fachportals Zdravotnický deník CZ und ehemaliger Sprecher des Gesundheitsministeriums.
Skutečně není žádná bariéra pro obyvatele Česka.
In Tschechien haben alle Einwohner, unabhängig von ihrer sozialen Lage oder ihrem Gesundheitszustand, einen barrierefreien Zugang zur medizinischen Versorgung. Zudem findet man im tschechischen Gesundheitssystem eine qualitativ hohe Versorgung, wenn auch nicht überall und nicht zu jeder Zeit. Gemessen an den investierten Finanzen funktioniert das Gesundheitswesen sehr gut. Dennoch verfällt das System derzeit in eine Eigendynamik. Damit die Nachhaltigkeit für die Zukunft gewährleistet bleibt, müssen einige Reformschritte unternommen werden.
Aby bylo udržitelné i pro další leta.
Der renommierte Kardiologe Josef Veselka, eine bekannte Stimme in den tschechischen Medien zum Thema Gesundheitswesen, sieht sogar einen akuten Nachholbedarf. Dem System fehle es an Effektivität, meint er.
České zdravotnictví nebylo reformováno 30 let. My jsme
Das tschechische Gesundheitswesen wurde seit 30 Jahren nicht mehr reformiert. Die letzten großen Veränderungen gab es im Jahr 1997. Das ist eine Katastrophe.
Über die notwendigen Schritte ließe sich lange diskutieren, merkt Veselka an.
Es beginnt mit der Ausbildung von Ärzten an den medizinischen Fakultäten und mit dem gesamten Ausbildungsprozess. Dann ist das Krankenhausnetz zu dicht. Die Vergütung erfolgt nach Leistung und nicht nach deren Qualität und Ergebnis. In das Gesundheitswesen fließen weniger Finanzmittel als anderswo, etwa 9% des Bruttoinlandsprodukts im Vergleich zu beispielsweise 12% in Deutschland. Das hat eine schlechtere Verfügbarkeit moderner Technologien zur Folge. Es gibt längere Wartezeiten bei bestimmten Eingriffen und auch eine schlechtere Verfügbarkeit der modernsten Medikamente für seltene Krankheiten sowie einiger moderner Behandlungstechnologien.
Es lasse sich jedoch nicht sagen, räumt Veselka ein, dass das tschechische System weniger effizient sei als die reicheren Systeme im Westen. Angesichts der Gesamtsumme, die in das Gesundheitswesen fließe. Wir besuchen die Ambulanz der Kinderärztin Jana Cejpová in Dolní Měcholupy, einem Stadtviertel am Rande von Prag. Zwei Kinder im Vorschulalter sind gekommen, um gegen Frühsommer-Meningoenzephalitis geimpft zu werden. Der Besuch verläuft in netter Atmosphäre und ohne Tränen.
Frau Dr. Cejpová, wir sind in Ihrer Ambulanz, haben hier jetzt zwei kleine Patienten gesehen. Sie sind aber nicht wegen einer akuten Erkrankung gekommen, sondern wegen der Prävention. Was haben Sie konkret gemacht?
Wir haben getrennte Sprechstunden für kranke und für gesunde Kinder. Also zuerst habe ich mich mit kranken Kindern beschäftigt. Dann die zweite Hälfte der Arbeitszeit ist für gesunde, eingeladene Kinder. Die kommen zu Vorsorgeuntersuchung oder Impfung. Ich habe mich auch ganz viel mit bürokratischen Sachen beschäftigt. Jetzt ist die Zeit, wann alle Schulen Ausflüge organisieren und jedes Kind braucht dazu eine Bestätigung von mir, dass es Pflichtimpfung hat, ob es allergisch ist, eventuell welche dauerhafte Medikation soll es nehmen. Also das war meine Tätigkeit heute.
Sie haben das schon jetzt erwähnt ein bisschen. Sie sind Ärztin für Kinder und Jugendliche und Sie betreuen Kinder von der Geburt bis zum 19. Lebensjahr. Was alles beträgt diese Pflege?
Wie gesagt, ein Teil der Arbeit ist die Pflege um die kranken Kinder. Sie kommen mit akuten Infektionen aller Art und mit anderen Problemen wie Hauterkrankungen, Schwierigkeiten mit Bewegungssystem oder auch mit psychischen und psychosomatischen Problemen. Und wenn es meine Kompetenz schon überschreitet, schicke ich die Patienten zu verschiedenen Fachärzten. Und die zweite Hälfte meiner Arbeit besteht in der Prävention. Es bedeutet die regelmäßige Bewertung des körperlichen Zustandes und der psychomotorischen Entwicklung von der Geburt bis zum 19. Lebensjahr. Pflichtimpfung nach offiziellem Impfkalender und verschiedene freiwillige Impfungen.
Die Kinder- und Jugendmedizin ist eines der Fächer, in denen ein Ärztemangel herrscht. Besonders in ländlichen Regionen ist es manchmal ein großes Problem. Wie ist das hier in Prag, in einem Randviertel von Prag? Gibt es einen großen Andrang von Patienten bei Ihnen?
Ja, es passiert oft, dass ein älterer Kollege oder Kollegin eine Praxis schließen, ohne einen Nachfolger zu finden. Und dann müssen die Eltern selbst einen neuen Kinderarzt suchen. Ich habe im Jahr 2013 mit 600 Kindern angefangen und heute habe ich 1300 registrierten Patienten, was schon an der Grenze ist.
Warum fehlt es nach Ihrer Meinung gerade an Kinderärzten? Was würde helfen, um dies zu ändern?
Das ist eine komplizierte und sehr komplexe Frage. Erstens, der Weg zur definitiven Ausbildung und zu der Lizenz dauert ziemlich lange. Zweitens, die ärztliche Problematik in der Kinderarztpraxis ist sehr umfangreich. Und drittens, vielleicht auch die finanzielle Bewertung ist vielleicht nicht so attraktiv wie bei manchen anderen medizinischen Fachgebieten.
Wenn man eine Praxis als Kinderarzt hat, bedeutet das nicht nur die Behandlung von Patienten, sondern auch viele Tätigkeiten daneben. Was alles müssen Sie machen?
Da sind noch viele Sachen daneben. Buchhaltung, Steuern, Abrechnungen mit Krankenkassen, Bestellung der regelmäßigen obligatorischen Zertifikate für alle medizinischen Geräte, die ich in der Ambulanz verwende, regelmäßige Pflichtschulungen, alles Material und Impfstoffe einkaufen und so weiter und so weiter.
Heute wird sehr viel über die Digitalisierung gesprochen im Gesundheitswesen, auch über den Einsatz der künstlichen Intelligenz beziehungsweise über die Übertragung von bestimmten Kompetenzen von den Ärzten auf andere Mitarbeiter, auf medizinisches Personal. Sehen Sie das persönlich als einen guten Weg oder einen Ausweg aus der schwierigen Lage oder was würde nach Ihrer Meinung helfen?
Ja, Digitalisierung ist eine gute Sache, wenn es gut funktioniert. Und es hat mir die Arbeit erleichtert, wie zum Beispiel ein elektronisches Rezept oder mehrere Formulare, die man jetzt nur elektronisch schicken kann. leite die Digitalisierung, heißt manchmal, dass man beides machen muss, elektronisch und dann eben auch Papierform. Die Papiere sind immer noch so beliebt. Und mit der KI beschäftige ich mich nicht so oft. Ich meine, es ist viel günstiger in solchen Gebieten wie Röntgen, Ultraschall und alle diese bildgebenden Verfahren. Und ich meine die Übertragung bestimmter Kompetenzen von Ärzten auf medizinisches Personal ist vernünftig. Ich habe eine sehr kompetente Kollegin, meine Krankenschwester, und ohne sie kann ich mir meine Arbeit gar nicht vorstellen.
Wie lange planen Sie noch die Praxis zu führen? Suchen Sie schon jetzt einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin?
Sicher noch ein paar Jahre länger als die Grenze für die Rente ist, möchte ich arbeiten. Ideal wäre es, wenn ich jemanden finde, der erst 1-2 Tage pro Woche arbeitet, dann schrittweise mehr und mehr. Ich habe hier 5 Jahre mit meiner ehemaligen Chefin so gearbeitet, bevor ich die Praxis gekauft habe. Wenn ich keinen Nachfolger finde, muss ich die Praxis einer der großen Firmen anbieten, die eine Kette von verschiedenen Ambulanzen haben, was ich aber nicht so gut finde. Und die schlimmste Vorstellung, das kann auch passieren, man findet keine Nachfolger, keine Firma, und dann bekommen die Eltern die Dokumentation ihrer Kinder in die Hand und sie müssen alleine einen neuen Kinderarzt oder Kinderärztin suchen.
Wir haben jetzt über die Hindernisse und Probleme gesprochen. Vielleicht zum Schluss, was ist für Sie an Ihrer Arbeit am schönsten?
Wenn ich eine gute Besserung bei kranken Kindern sehe, oder wenn ich ein Kind von der Geburt bis zu der Abitur begleiten kann und dabei beobachte ich, wie es sich entwickelt. Wenn wir eine gute Beziehung mit Kindern und Eltern haben, manche Kinder freuen sich zu uns sogar, auch wenn wir solche nicht gerade angenehme Sachen machen wie die Impfung. Es ist eine sinnvolle Arbeit und das ist für mich am wichtigsten.
Soweit ein Beispiel aus der Praxis der Kinderärztin Jana Zejpová. Das tschechische Gesundheitssystem basiert auf dem Prinzip der allgemeinen obligatorischen Krankenversicherung, die den Bürgern eine kostenlose Gesundheitsversorgung bietet. Seit 1989 hat es sich von einem staatlich gelenkten Gesundheitswesen zum heutigen Modell entwickelt. Frau Journalist Tomáš Cikrt.
Die größten Veränderungen fanden kurz nach der Wende statt, insbesondere durch die völlig richtige Entscheidung der damaligen politischen und medizinischen Repräsentanz, auf das System der gesetzlichen Krankenversicherung umzustellen. Dass die Finanzierung des Gesundheitswesens nicht vollständig über den Staatshaushalt läuft, macht es teilweise unabhängig und ermöglicht ein kontinuierliches Wachstum.
Die gesetzliche Versicherung wird heute über 7 Krankenkassen organisiert. Die jeweiligen Versicherungsbeiträge werden zu 4,5% durch die Beschäftigten und zu 9% durch ihre Arbeitgeber getragen. Selbstständige müssen einen Beitrag von 13,5% ihres Einkommens zahlen. Bei Menschen ohne eigenes Einkommen, darunter Kinder, Studierende, Rentner oder Arbeitslose, werden die Beiträge vom Staat übernommen. Nach den Daten des tschechischen Statistikamtes wurden 2023 insgesamt umgerechnet 26,44 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen ausgegeben. Das entspricht etwa 8,4% des Bruttoinlandsprodukts. Die durchschnittlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf beliefen sich damit auf 2.400 Euro. Der Gesundheitszustand einer Bevölkerung wird anhand sogenannter Gesundheitsindikatoren gemessen. Dabei handelt es sich um statistische Messgrößen, die durch Befragungen, medizinische Untersuchungen und amtliche Statistiken erhoben werden. Die wichtigsten Kriterien sind Lebenserwartung, Sterblichkeit, Krankheitshäufigkeit und Krankheitslast. Klára Huliková-Tesárková ist Demografie-Expertin an der Karls-Universität in Prag. Sie beschreibt, wie Tschechien im Vergleich mit anderen europäischen Ländern abschneidet.
Europa unterteilt sich nach wie vor gewissermaßen in den westlicheren Teil und den postsozialistischen Teil. Tschechien steht, beispielsweise zusammen mit Slowenien, irgendwo dazwischen. Man kann also sagen, dass wir uns an der Spitze des östlicheren Teils befinden, den westlichen Teil aber noch nicht eingeholt haben.
Denn der Gesundheitszustand verbessere sich in den beiden Teilen Europas parallel, ergänzt Hulíková Tesárková, und im Westen manchmal sogar schneller, so dass die Lücke konstant bleibe.
Unser Rückstand entstand schon in den 1960er und 70er Jahren. In den 90er Jahren gab es dann eine enorme und erstaunlich schnelle Verbesserung hierzulande. Derzeit zeigen sich allerdings die massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie, nach der sich die Schere wieder geöffnet hat.
Gründe für den deutlichen Fortschritt nach der politischen Wende von 1989 waren vor allem ein gesünderer Lebensstil durch einen besseren Informationszugang, eine schrittweise Verbesserung der Umweltqualität, das Aufkommen fortschrittlicher medizinischer Behandlungsverfahren und eine generelle Qualitätssteigerung der Versorgung. Heute sind in Tschechien Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache, gefolgt von Krebserkrankungen. Allgemein gilt, dass die Lebenserwartung für Männer kürzer als für Frauen ist. Der Unterschied liegt hierzulande bei 5 bis 6 Jahren. Für Männer beträgt sie nach den neuesten Daten etwa 77 Jahre, für Frauen 82 bis 83 Jahre. Sowohl bei der Sterblichkeitsrate als auch beim Gesundheitszustand gibt es in Tschechien deutliche regionale Unterschiede. Stärker betroffene Regionen sind der Kreis Ústí nad Labem und teilweise der Karlsbader Kreis sowie der Mährisch-Schlesische Kreis. Dort zeige sich ein deutlicher Zusammenhang mit den sozioökonomischen Daten, sagt die Demografin.
Einfach gesagt, ein Mensch mit einem niedrigeren sozioökonomischen Hintergrund, das heißt zum Beispiel mit Bezug von Sozialleistungen oder Langzeitarbeitslosigkeit, weist im Durchschnitt schlechtere Indikatoren des Gesundheitszustandes auf. Aber auch die Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung ist geringer.
Laut Tomáš Cikrt gehen die schlechten Indikatoren dieser Regionen teilweise auch auf die mangelnde Verfügbarkeit der Versorgung zurück.
Ein klassisches Beispiel ist der Kreis Karlsbad, wo es bis vor kurzem kein Onkologiezentrum gab. Jetzt wurde dort ein solches eingerichtet, hoffentlich hilft es.
Der besagte Kreis grenzt an Deutschland. Trotzdem sieht Zickert die Ursache für das mangelnde Angebot aber nicht darin, dass für Ärzte und medizinisches Personal die Möglichkeit besteht, im Nachbarland zu arbeiten. Denn die Versorgung im südböhmischen Kreis beispielsweise sei ja gut, obwohl diese auch an Deutschland und Österreich grenze, sagt der Fachjournalist. Das schlechte Abschneiden der genannten Regionen liegt offenbar an der Einstellung der Einwohner zur eigenen Gesundheit. Und Hulíková Tesárková nennt noch einen interessanten Aspekt. Die Krankheitsbelastung in den betroffenen Regionen sei nicht wesentlich erhöht.
Das deutet darauf hin, dass viele Menschen, die eigentlich wegen einer Erkrankung in Behandlung sein sollten, sich sehr wahrscheinlich nicht behandeln lassen oder die Versorgung aufschieben.
Deswegen sei es sinnvoll, bei diesen Menschen anzusetzen und sie auf verständliche Weise dazu zu motivieren, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, mahnt die Demografin. Am anderen Ende der Rangliste zum Gesundheitszustand der tschechischen Bevölkerung stehen die Großstädte. Sie weisen die besten Ergebnisse auf.
Das liegt vor allem an der schnellen Erreichbarkeit der medizinischen Versorgung und an der sozioökonomischen Zusammensetzung der Bevölkerung. Sehr gut ist die Lage zudem in einem Gebietsstreifen, der sich über die Kreise Hradec Králové und Pardubice bis hin zum Kreis Vysočina zieht. Dort spielen eine gesündere Umwelt und ein nicht ganz so schlechter sozioökonomischer Hintergrund hinein.
hoch im internationalen Vergleich des Gesundheitssystems bewegt sich Tschechien im Durchschnitt? Tomáš Cikrt.
In Mittel- und Osteuropa liegen wir vorne. Wenn wir nach Westen blicken, gibt es jedoch Nachholbedarf. In einigen Bereichen erbringen wir Leistungen, die sich durchaus mit US-amerikanischen Spitzenkliniken vergleichen lassen. Zum Beispiel in der Kardiologie. Und es gibt hierzulande eine niedrige Säuglingssterblichkeit. In manchen Bereichen hinken wir aber hinterher.
Vieles davon liege an den Menschen selbst, betont Cikrt. Die tschechische Bevölkerung sei relativ fettleibig. Zu viele Menschen würden rauchen und es werde viel Alkohol getrunken. Dadurch würden die Ergebnisse überschattet, die das eigentliche Gesundheitswesen leisten könne, resümiert der Experte. Und wie sieht es mit der Versorgungsrealität aus? Das Netz der Gesundheitseinrichtungen ist hierzulande sehr dicht. Im Jahr 2024 arbeiteten über 321.000 Menschen in diesem Sektor, davon etwa 48.800 Ärzte und 86.600 Krankenpfleger. Es gab über 25.000 niedergelassene Ärzte. Trotz der allgemein guten Verfügbarkeit gibt es aber bestimmte Engpässe. Tomáš Cikrt.
In letzter Zeit ist es manchmal schwierig, rechtzeitig versorgt zu werden. Insbesondere kann es ein Problem sein, einen Zahnarzt oder einen Facharzt zu finden. Das sind organisatorische oder systemische Angelegenheiten, die daraus resultieren, dass das System lange unverändert gelassen wurde.
So sind etwa Hausärzte für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche, aber auch Orthopäden, Urologen und weitere Spezialisten gefragt. Auf manche Leistungen, wie etwa bildgebende Verfahren wie CT und Magnetresonanztomographie, muss man hierzulande lange Monate warten. Der Arzt Josef Veselka ergänzt.
Tschechien liegt in der Europäischen Union bei der Zahl der Pflegekräfte und Ärzte über dem Durchschnitt. Dass die Patienten einen Mangel wahrnehmen, liegt nicht an der absoluten Zahl. Das liegt vielmehr daran, wie ineffizient das System ist. Während an einer Prager Klinik fast 100 Ärzte arbeiten, gibt es in manchen Regionen nicht einen einzigen. Der Staat versteht es einfach nicht, effizient mit den Arbeitskräften umzugehen.
Dabei sehen die beiden Experten den Weggang der Fachkräfte ins Ausland an sich als kein so großes Problem an. Laut Cikrt gibt es keinen Exodus von Ärzten, auch wenn dieser beschworen worden sei.
Tady vždycky bude nějaký přirozený pohyb.
Hier wird es immer eine gewisse natürliche Bewegung von Ost nach West geben. Einige Menschen werden aus Tschechien weggehen, um Erfahrungen zu sammeln oder besseres Geld zu verdienen. Und zu uns kommen wiederum Ukrainer und Slowaken. Ein Problem ist aber, wenn hervorragende Leute weggehen, weil sie sich am Arbeitsplatz nicht wohlfühlen, wenn man ihnen keinen beruflichen Aufstieg ermöglicht oder wenn sie ihre Fähigkeiten nicht nutzen können.
Nach den Daten der tschechischen Ärztekammer beantragten in den letzten Jahren etwa 180 bis 200 Ärzte pro Jahr das sogenannte Certificate of Good Standing, also ein Gutachten, das sie für die Tätigkeit im Ausland benötigen. Der Mangel an medizinischem Personal ist in Tschechien ein gravierendes Problem. Dies sei allerdings ein Phänomen, das weltweit auftrete, merkt Cikrt an.
Hier berühren wir den Bereich der sozialen Dienste. Nach meiner Meinung ist das eine Frage des Geldes. Man müsste den Krankenschwestern mehr zahlen, denn sie leisten schwerste Arbeit unter härtesten Bedingungen, mit wenigen Geräten und Medikamenten, aber maximalem persönlichem Einsatz.
Frau Dr. Ilona Vesela wohnt im nordböhmischen Liberec und arbeitet seit 18 Jahren in Zittau. Seit 4 Jahren leitet sie als Oberärztin die Abteilung für Innere Medizin am dortigen Klinikum.
Wenn ich angefangen habe vor 18 Jahren, dann waren nicht so viele Tschechen. Also im Verlauf, muss ich sagen, ist das ein bisschen wie kleines tschechisches Krankenhaus. Also es sind ganz, ganz viele Tschechen dort, praktisch in allen Fachbereichen. Vom Assistenzarzt, Oberärzte, sogar auch die Intensivstation. Der Chefarzt ist der Tscheche. Also wir sind schon ganz schön gemischt, muss ich sagen.
Und wie wirkt es sich auf tschechischer Seite aus, dass viele Menschen die Möglichkeit nutzen, im Nachbarland zu arbeiten?
Man sieht auch, dass im Krankenhaus auch ganz viele Ausländer sind, also aus Ukraine, aus der Slowakei. Ich sehe jetzt nicht das große Problem, dass wir Tschechen jetzt in Sachsen oder einfach im Ausland arbeiten. Da sind jetzt nicht so, so viele. Allgemein denke ich, es ist ein Problem, dass einfach weniger Ärzte im Gesundheitssystem arbeiten.
In letzter Zeit würden sich wieder weniger Ärzte aus Tschechien in Zittau melden, sagt Vesela. Die Einführung der verpflichtenden Sprachprüfung habe die Hürden erhöht. Zudem seien die Gehaltsunterschiede zwischen Tschechien und Deutschland mittlerweile nicht mehr so groß. Vesela nennt ein charakteristisches Merkmal der Grenzregion um Zittau.
Die Ecke hier in Sachsen, da sind ganz, ganz viele ältere Leute. Wir haben hier auch ganz viele Pflegeheime und das nutzen auch viele ältere Leute aus Westen. Man sieht, dass ganz viele Leute umziehen im Alter, wenn die schon dann Pflege brauchen, weil das natürlich hier in Sachsen deutlich günstiger ist. Das ist wahrscheinlich in Tschechien nicht so. Also mindestens, was ich weiß, hat Tschechien nicht so viele Angebote, was diese Pflegeheime betrifft.
Sonst sieht Vesela keine großen Unterschiede aus Sicht der Patienten. Fehlende Fachärzte etwa seien hier und da das gleiche Thema, sagt sie. Eine grenzüberschreitende Patientenmobilität, bei der Betroffene für Behandlungen ins Nachbarland reisen, existiert laut ihrer Aussage nicht. Dass es in den beiden Ländern ähnliche Probleme gebe, meint auch Tomáš Cikrt. Deutschland habe mehr Geld für das Gesundheitssystem, aber auch dort müsse man nun sparen, sagt er.
Ein interessanter Unterschied besteht darin, dass die tschechische Regierung während der Corona-Pandemie zusätzliche Gelder in das System gesteckt hat. Dadurch wurde es stabilisiert und bis heute im finanziellen Gesamtgleichgewicht gehalten. In Deutschland hat man dies nicht getan. Wir bekommen jede Woche Berichte, dass man dort mit Defiziten der Krankenhäuser und Krankenkassen kämpft. Selbst das wohlhabende, hochwertige und in vielerlei Hinsicht vorbildliche deutsche Gesundheitswesen steht also letztlich vor sehr ähnlichen Problemen. Ich denke, dass sich beide Länder gegenseitig inspirieren können.
Jedenfalls sei Deutschland auf epidemische Situationen besser vorbereitet, hebt Cikrt hervor. Denn das Robert-Koch-Institut sei eine von allen respektierte Autorität. Eben in diese Richtung solle derzeit der Ansatz gehen, das tschechische Gesundheitsamt zu reformieren, ergänzt der Fachjournalist. Der Kardiologe Josef Veselka hat das deutsche Gesundheitswesen unter anderem als leitender Oberarzt an der Technischen Universität in Chemnitz kennengelernt. Ihm zufolge spiegelt sich in der Gesundheitsversorgung der allgemeine Charakter einer Gesellschaft wider.
Němci mají daleko větší smysl pro detail.
Die Deutschen haben einen viel größeren Sinn für Details, für Genauigkeit und für die Einhaltung von Regeln. Als Patient hat man eine größere Chance, eine standardisierte Versorgung zu erhalten. Bei den Tschechen kann man eine hervorragende Pflege bekommen oder auch eine sehr schlechte. Außerdem verhält man sich in deutschen Krankenhäusern gegenüber den Patienten wirklich höflich, was in tschechischen Kliniken nicht ganz der Fall ist.
Als negatives Beispiel nennt Veselka hingegen die Bürokratisierung der deutschen Gesellschaft.
Wenn heute ein junger Arzt nach Deutschland gehen und dort arbeiten möchte, sollte er sich auf einen 1- bis 2-jährigen Prozess einstellen, der extrem frustrierend ist. Dabei schreibt man Dutzende oder Hunderte von E-Mails.
Der demografische Wandel und die damit einhergehende Alterung der Bevölkerung ist eines der wichtigsten Merkmale der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung. Doch inwieweit ist das tschechische Gesundheitswesen auf diese Transformation vorbereitet? Tomáš Cikrt.
Nicht besonders gut. Die Langzeitpflege will niemand so richtig angehen. Und karrieremäßig gilt, wer ein berühmter Herzchirurg ist oder ein Kinderonkologe, der sollte im Fernsehen auftreten. Aber wie viele berühmte Chefärzte der Gerontologie gibt es schon? Wir haben keine ausreichenden Kapazitäten in der Langzeitpflege. Deshalb spricht man jetzt von einer Restrukturierung, also die Umwandlung von Akutbetten in Langzeitpflegebetten.
Dies reicht nach der Meinung des Experten aber nicht. Es bedürfe vielmehr eines grundlegenden Bewusstseinswandels, sagt Zickert.
Jede Gemeinde und jede Region muss sich bewusst machen, dass sie sich um ihre alten Menschen kümmern muss und dass dazu auch die medizinische Versorgung gehört, die meist eng mit der sozialen Pflege verzahnt ist.
Zudem müsse man gute Bedingungen für pflegende Angehörige schaffen und ihnen helfen, fordert Zickert. Gerade auf sie werde man sich nämlich künftig stützen müssen, weil Institutionen nicht alles abdecken können. Die Langzeitpflege ist einer der Programmpunkte der aktuellen Regierung im Bereich des Gesundheitswesens. Das Kabinett von Andrej Babiš präsentiert die Gesundheitsversorgung generell als eine Priorität. Die Experten der Branche sind sich tatsächlich einig, dass das politische Programm im Allgemeinen sehr gut ist. Auch Josef Veselka lobt das Konzept. Er würde aber viel zügiger vorgehen, sagt der Professor. Ein Großprojekt der Regierung, die ein sogenanntes Superkrankenhaus in Prag bauen will, hält er für eine gute Lösung.
Supernemocnice bude nejdřív za 10 let, jestli vůbec.
Das Superkrankenhaus werde aber frühestens in 10 Jahren fertig sein, wenn überhaupt. Darum gäbe es keinen Grund, dies 10 Jahre lang weiter aufzuschieben, unterstreicht der Arzt. Und welche Maßnahmen sind für die Zukunft des tschechischen Gesundheitswesens unbedingt nötig? Tomáš Zickert nennt die wichtigsten Punkte und betont, sie seien im Programm des Gesundheitsministers Adam Vojtěch enthalten.
Die finanzielle Nachhaltigkeit muss sichergestellt werden. Das heißt, man muss weg von den Improvisationen von Jahr zu Jahr hin zu einer wirklich langfristigen Planung. Das Netz der Gesundheitsdienste muss außerdem umstrukturiert werden. Das bedeutet weniger Akutversorgung in den Krankenhäusern, aber nicht weniger Krankenhäuser, weil sie ja etwas anderes tun können. Man muss die Versorgung mehr auf die häusliche Pflege und den ambulanten Sektor ausrichten, die Langzeitpflege ausbauen und sich um die vulnerablen und alten Patienten kümmern. Und zudem muss man ein Qualitätselement einführen, die Qualität messen und belohnen und dadurch auch die Effizienz des Gesundheitswesens steigern.
Sollten diese Schritte nicht umgesetzt werden, würde das System zwar nicht zusammenbrechen, sagt Zickert, aber der anfangs beschriebene Vorteil geht verloren, nämlich die breite Verfügbarkeit der Gesundheitsversorgung. Das war 6x Tschechien. In dieser 3. Staffel blicken wir auf die Themen Arbeitsmigration, Rechtsextremismus, Parteienlandschaft und Gesundheitsversorgung. Außerdem, was ist Tschechiens Rolle im Visegrad-Format? Und warum wird weiter auf den Atomausbau gesetzt? 6x Tschechien, Staffel 1 bis 3. Überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und von Radio Prag International. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, bewerten Sie uns gerne und empfehlen Sie uns auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform weiter. Und abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen.